HR Info. Das war das Thema am Morgen. Ohne Glanz und Gloria. Koloniale Schatten der Vergangenheit.
George-Floyd-Straße statt Mohrenstraße in Berlin. Kostede-Straße statt Bismarckstraße in Offenbach. Zur Debatte über Rassismus und Sklavenhaltung und Kolonialismus gehört auch eine Diskussion über Straßennamen und Denkmäler, auch in Deutschland. Keine Würdigung mehr von deutschen Politikern des 19. Jahrhunderts, die maßgeblich am Kolonialismus in Afrika beteiligt waren und an der Herabwürdigung von Menschen in und aus den damaligen Kolonien, sondern stattdessen den Menschen ein Denkmal setzen, die unter Rassismus gelitten haben. Das fordern viele Menschen, und was sie fordern, ist nicht immer nur der Sturz von Denkmälern und die Umbenennung von Straßen. In der Bundeshauptstadt zum Beispiel setzt sich der Verein Berlin Postkolonial dafür ein, Statuen umzugestalten und Gegendenkmäler zu entwerfen. Welche Ansätze es hier bei uns in Hessen gibt, darüber berichtet nun unsere Reporterin Sandra Winzer.
Statuen fallen, Schilder werden überklebt. Inmitten weltweiter Antirassismus-Demos und Black Lives Matter-Bewegungen wird das koloniale Erbe aufgearbeitet, auch in Hessen. Vor allem, wenn es um Straßennamen geht.
Man hat damals Menschen geehrt, die für Deutschland, für Preußen die Kolonisierung vorangetrieben haben, auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel. Da natürlich auch Verbrechen verübt haben, Völkermord verübt haben, Ausbeutung, Versklavung verübt haben. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann muss eben klar werden, dass solche Straßennamen natürlich in einer Gesellschaft, die sich jetzt auf Menschenrechte, Demokratie beruft, natürlich keinen Platz mehr haben sollten.
Sagt Tahir Della, der Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Für ihn haben Straßennamen zwei Aufgaben: die Orientierung in Städten und die Auszeichnung bedeutender Persönlichkeiten.
Auf die wir uns als Gesellschaft positiv beziehen. Das heißt, wir ehren Menschen und machen damit deutlich, welchen Wertekanon wir uns bewegen.
Auch bei Straßennamen im kolonialen Kontext sei das so und deswegen überholt, so der ISD-Sprecher. Im englischen Bristol stürzten im Juni Demonstranten die Statue des britischen Sklavenhändlers Edward Colston. Ein starkes Zeichen, wie Felix Sauer findet. Der Offenbacher will Migranten und Kurdinnen mehr Sichtbarkeit im Straßenbild geben. Mit einer Petition fordert er deswegen eine Haftbefehlstraße oder eine Erwin-Kostede-Straße in Offenbach.
Erwin Kostede war der erste schwarze Fußballspieler in der deutschen Nationalmannschaft und kam hier aus Offenbach und hat auch danach Rassismus erfahren. Und Haftbefehl ist der einzige Offenbacher, der es in den letzten 30 Jahren wirklich in die Feuilletons der großen Zeitung geschafft hat.
Die neuen Namen schlägt Sauer für die Bismarckstraße in Offenbach vor. Die Petition hat aktuell fast 2000 Unterstützer. Eine Art neues Selbstverständnis, ein neues Selbstbewusstsein für Menschen mit Migrationshintergrund wünscht sich Felix Sauer. Kritische Infotafeln reichen aus seiner Sicht nicht aus.
In Offenbach gibt es einen Migrationsanteil von 30-40% und es wird ungefähr jeder Multikulti-Preis hier abgesahnt, den man gewinnen kann. Aber eigentlich sieht man von den Migrantinnen sehr wenig, sowohl in der Stadtpolitik als auch im Straßenbild, als auch in den Straßennamen.
Otto von Bismarck, weg aus Offenbachs Straßenbild? Nicht jeder Bürger scheint sich darauf einlassen zu können.
Also ich fände es jedenfalls völlig legitim, wenn man das machen würde.
Also die Bismarckstraße ist ein vertrauter Flecken dieser Stadt. Und deswegen fände ich das nicht richtig, die jetzt umzubenennen.
Bismarckstraße umbenennen ist weniger wichtig als zum Beispiel anderswo Hindenburg.
Und mit genau diesem beschäftigt sich die Stadt Darmstadt seit mehreren Jahren. Letztes Jahr wurde hier entschieden, dass 8 Straßen umbenannt werden sollen. Weg mit Hindenburg, Hans von der Au und Walter Georgi. Der Magistrat der Stadt sagte damals, die ursprünglichen Namen seien mit einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar. Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch.
Wir hatten in Darmstadt schon seit längerem, konkret immer an der Hindenburgstraße, eine konflikthafte, historisch hochbelastete Figur, aber auch durchaus auch mit anderen Straßen, immer wieder Einzelanträge von Fraktionsstraßen umzubenennen.
So rief er einen Fachbeirat zusammen. Zwischen 2015 und 2018 habe dieser ganz Darmstadt auf Straßennamen hin untersucht. Doch noch immer ist nichts passiert. Für Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland ist so oder so klar, die Aufarbeitung des kolonialen Erbes bestehe nicht nur darin, alte Straßennamen abzuschaffen, sondern genauso besonnen über die künftigen Namensträger nachzudenken. Zum Fall der Offenbacher Bismarckstraße sagt er etwa?
Kostede finde ich natürlich eine ganz hervorragende Person. Wobei ich mir eher wünschen würde, glaube ich, jemand, der auch sich politisch gegen Rassismus, gegen Kolonisierung zur Wehr gesetzt hat. Und natürlich müsste da jetzt eine Person her, die sich dann gegen diese Kolonisierung durch Europa entgegengestellt hat.
Damit die Straßennamen an die moderne Gesellschaft angepasst würden, ohne die Geschichte unsichtbar zu machen.
So wie in den USA die Zeit der Sklaverei zum historischen Erbe gehört und bis heute tiefe Schatten auf die amerikanische Gesellschaft wirft, so gehört zum historischen Erbe unseres Landes auch die Zeit, als Deutschland Kolonien hatte in Afrika und dort Menschen wie Sklaven behandelt wurden. Öffentlich präsent ist diese koloniale Vergangenheit hierzulande oft eher unter dem Radar, nämlich insofern, als es an vielen Orten in Deutschland Denkmäler und Statuen gibt von maßgeblichen Leuten der Kolonialzeit oder auch Straßen, die nach ihnen benannt sind. Und diskutiert wird nun darüber, ob es sinnvoll ist, solche Denkmäler zu beseitigen und solche Straßennamen zu ändern. Dr. Noah Kerstin Haar ist Stadtforscherin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Dr. Haar, fangen wir mal an mit einem vergleichsweise unauffälligen Beispiel. In einigen deutschen Städten gibt es noch eine Lüderitzstraße, benannt nach Adolf Lüderitz, dem Begründer der deutschen Kolonisierung des späteren Deutsch-Südwestafrika, das heute Namibia heißt. Die meisten Menschen werden wahrscheinlich frei nach Heinz Erhard sagen, Lüderitz, das ist der Erfinder der gleichnamigen Straße. Was er sonst gemacht hat, keine Ahnung. Für wie wichtig halten Sie es in solchen Fällen, einen Straßennamen aus dem Stadtbild zu entfernen?
Also jetzt in dem Fall von Herrn Lüderitz halte ich das für sehr wichtig, weil es sich hier um eine dezidiert koloniale Figur handelt, die also auch in der Geschichte des deutschen Kolonialismus prominent beteiligt war und auch an den Gewaltverbrechen beteiligt war. Und man sich ja auch fragen muss, was für eine Geschichte wir ehren wollen. Und in dem Fall zeigt sich, dass hier Menschenrechtsverletzungen begangen worden sind und das natürlich eine grundsätzliche Frage aufwirft, womit wir uns dann auch identifizieren wollen. Und insofern finde ich es nur richtig, dass einerseits eine Debatte darum begonnen hat, sich überhaupt mit der deutschen Kolonialgeschichte zu befassen und dann auch insbesondere mit bestimmten Figuren. Und einige Figuren sind einfach höchst problematisch im Rückblick, diese auch zu honorieren und für diesen Fall den Straßennamen als solchen zu ändern. Und es ist interessant, wenn man dann auch nochmal in die Geschichte der Straßennamen schaut. Also die Lüderitzstraße ist zum Beispiel eine Straße, die man in Westdeutschland antrifft. Aber wenn man sich die Straßennamen in Ostdeutschland anschaut, dann gibt es überhaupt gar keine Lüderitzstraße. Also man muss dann auch immer noch mal gucken, wann wurde welche Straße benannt. Es gab da auch eben unterschiedliche Auseinandersetzungen mit der deutschen Kolonialgeschichte und im Vergleich fällt auf, dass sie in der DDR eine andere Geschichte war wie in der BRD. Und das kann man bis heute in den Straßennamen auch noch sehen.
Nehmen wir noch ein anderes, prominenteres, aber vielleicht nicht ganz so eindeutiges Beispiel, und zwar die Bismarckplätze und Bismarckstraßen, die es in Deutschland gibt. Der langjährige Reichskanzler Otto von Bismarck ist unter anderem als Erfinder des deutschen Sozialsystems bekannt, aber in seiner Zeit als Reichskanzler entstand ein deutsches Kolonialreich in Afrika und er selbst hat die Aufteilung Afrikas unter den europäischen Mächten begleitet, hat auf der Berliner Afrika-Konferenz 1884 die völkerrechtliche Absicherung dieser Aufteilung in die Wege geleitet. Bismarck ist also eine, ich sag mal, ambivalente Figur. Wie sollte man Ihrer Ansicht nach mit den diversen Bismarckstraßen und Plätzen umgehen?
Ja, das wäre jetzt toll, wenn ich so eine ganz einfache Antwort geben könnte und sagen, so müssen wir das jetzt machen. Aber wichtig ist, dass wir uns überhaupt vergegenwärtigen, wie wichtig Bismarck eben auch für die Afrika-Konferenz war. Weil aus einer Perspektive des Kontinents ist die Grenzziehungen, die ja auf der Afrika-Konferenz vereinbart worden sind, eben von den europäischen Mächten bis heute ja noch wirksam. Also alle Staaten orientieren sich an diesen Grenzen. Das heißt, für einen ganzen Kontinent ist diese Zeitepoche, von der wir hier in Deutschland vielleicht denken, ach, das war ja damals, das ist schon vorbei, bis heute wirksam in der Nationenbildung auf dem Kontinent. Welche Auswirkungen das hat, kann man dann vor Ort sich damit befassen. Das heißt, wir müssen sowieso uns auch mit der eigenen Geschichte befassen. Und genau diese Ambivalenz ist ja das, was wir jetzt diskutieren. Gerade in Europa auch die Geschichte der Aufklärung ist damit verbunden, dass wir die Geschichte der Menschenrechte und gleichzeitig diese Geschichte verbunden ist mit dem Kolonialismus, die dazu geführt hat, eben bestimmte Menschengruppen in Rassen zu unterscheiden und darüber ein System zu etablieren, dass es eben Menschen gibt, die höherwertig sind und andere minderwertig. Das heißt, es ist gar keine einfache Antwort, aber es ist unbedingt Zeit, sich auch mit diesen Figuren und auch mit den Einschreibungen dessen, was wir unter als unsere normale deutsche Geschichte betrachten, eben mit diesen Ambivalenzen uns zu befassen und dafür neue Wege finden, auch neue Identifikationsfiguren für uns entwickeln.
Befassen, sagen Sie, das kann man ja auf verschiedene Weise tun. Wenn jetzt Straßennamen oder auch Denkmäler, um darauf nochmal zurückzukommen, Spuren einer Vergangenheit sind, einer Vergangenheit mit Licht und Schatten. Und wenn wir hergehen und bestimmte Straßennamen und Denkmäler aus dem öffentlichen Raum entfernen, dann würden wir ja alle diese Spuren verwischen. Wäre es nicht auch ein Weg zu sagen, wir wollen, dass spätere Generationen diese Spuren lesen können, um daraus zu lernen, und deshalb lassen wir die Straßennamen und Denkmäler und versehen sie zum Beispiel mit Erläuterungen und Kommentaren?
Ja, also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, dass wir hier gar nicht von Spuren sprechen, sondern von kolonialen Vermächtnissen, weil die Kolonialgeschichte sich doch sehr machtvoll auch in den öffentlichen Raum eingeschrieben hat. Also sehr offensichtlich ist es eben über Straßennamen und Denkmäler. Aber auch wenn wir darüber nachdenken, also zum Beispiel in Berlin, die Geschichte Preußens ist mit der Geschichte der Versklavung verbunden. Das heißt, wir reden dann zum Beispiel auch vom Schloss Charlottenburg. Das heißt, da kommen nochmal ganz andere Fragen auf, wie wir damit umgehen. Und natürlich muss man punktuell dann schauen, kann man das ergänzen mit Tafeln, dass man das erklärt. Aber ich denke, bei einigen Figuren müssen wir tatsächlich darüber nachdenken, die Namen zu entfernen. Und dieser Umbenennungsprozess ist ja kein Entfernungsprozess. Also wir kennen das aus Berlin, auch aus der Diskussion um das Mai-Ayim-Ufer. Und es ging vor allen Dingen darum, die Geschichte auch aus einer anderen Perspektive zu kennen und sich zu vergegenwärtigen, dass wir ja nicht nur eine einzige Geschichte haben, die dann entfernt wird, sondern es gibt viele andere Geschichten auch, und es gibt eine umkämpfte Geschichte und eine Entscheidung darüber, was wir als wertvoll erachten, wen wir erinnern wollen, wen wir schätzen wollen. Das heißt, dieser ganze Prozess der Umbenennung ist auch ein Prozess und auch ein gesellschaftlicher Prozess, sei es ein lokaler oder ein städtischer oder auch ein gesamtdeutscher Prozess, sich zu vergegenwärtigen, was ist unsere Vergangenheit und was wollen wir aus der Vergangenheit für die Zukunft mitnehmen. Insofern wird es Momente der Bildung benötigen, also zu ergänzen mit Tafeln. Aber es wird auch Prozesse der Umbenennung benötigen, weil man sich dann fragen muss, okay, wenn es dann diese Person nicht ist, wer kann es denn dann sein? Will man zum Beispiel antikoloniale Widerstandskämpfer oder Widerstandskämpferinnen benennen und diese in diese Geschichte holen?
HR Info. Das war das Thema am Morgen. Ohne Glanz und Gloria. Koloniale Schatten der Vergangenheit.
Eine Frage, die auch den Unterricht in der Schule betrifft. Zwei junge Leute haben sich den Unterrichtsstoff an hessischen Schulen angeschaut und sie fordern nun in einer Petition, dass in den hessischen Lehrplänen die Beschäftigung mit deutscher Kolonialgeschichte und mit dem Rassismus jener Zeit verankert wird. Denn sie sagen, der Unterrichtsstoff in seiner jetzigen Form ist zu weiß. Mehr darüber von unserer Reporterin Lisa Muckelberg.
Bundesweit fast 85.000 Unterschriften in 3 Wochen für die Petition Antirassismus und deutsche Kolonialgeschichte in Hessens Lehrplan. Sabah Hussein und David Duda haben die hessische Kampagne gestartet und sind überwältigt von dieser Zahl. Die 30-jährige Sabah Hussein ist Dolmetscherin aus Fulda. Als Afrodeutsche erlebt sie täglich Rassismus, schon seit ihrer eigenen Schulzeit. Genau da setzt die Petition an.
Dass man mehr Diversität in die Lehrbücher reinbringt, dass man mehr Diversität in die Geschichte reinbringt und dass man auch darüber erzählt, was genau in Afrika damals passiert ist und welchen Teil Deutschland dazu beigetragen hat.
Die deutsche Kolonialgeschichte wird aktuell nur punktuell in den hessischen Lehrplänen behandelt, etwa in Klasse 9. Dabei geht es hauptsächlich um den Wettlauf der europäischen Mächte, um den sogenannten Platz an der Sonne, nicht aber um die Perspektive der afrikanischen Bevölkerung. Daran erinnert sich jedenfalls David Duda, der die Petition gemeinsam mit Sabah Hussein gestartet hat.
Bei uns im Lehrplan war das so, wir hatten mal, ich glaube, über einen Kongress, damals über Afrika, mal was mitbekommen, dass das in Kolonien aufgeteilt wurde. Aber so wirklich, wie das tief entstand oder wie das weitergelaufen ist, darüber weiß man letztendlich nichts.
Dabei ist dieses Wissen wichtig, um Rassismus abzubauen, meint der 20-jährige Student aus Langen. Er engagiert sich erst seit kurzem gegen Rassismus. Als weißer Deutscher konnte er dem Thema lang aus dem Weg gehen.
So denken viele Deutsche bestimmt, ja, ich bin weiß, ich habe keine rassistischen Erfahrungen, also halte ich mich da auch raus. Aber Silence ist ja auch Violence. Deswegen denke ich, man sollte auch seine Stimme nutzen und einfach dafür sich einsetzen.
Adressat der Petition ist das Hessische Kultusministerium, verantwortlich für die Lehrpläne an Hessens Schulen. In einer schriftlichen Stellungnahme zur Petition heißt es vom Ministerium, die Themen Antirassismus und deutsche Kolonialgeschichte würden schon ausreichend behandelt, in den Lehrplänen und in Projekten an den einzelnen Schulen. Zitat:
Eine Änderung der Lehrpläne ist, wie in der Petition gefordert, daher nicht notwendig.
Doch, sagt Sabah Hussein, nur einmal im Unterricht über Kolonialismus zu sprechen, reiche nicht.
Das Thema muss immer wieder oben bleiben, weil es ja sonst zum Hass kommt. Wegen George Floyd reden wir jetzt alle wieder über Rassismus. Aber Rassismus gab es schon vor George Floyd und wird es auch nach George Floyd geben. Deswegen, es darf kein One-Hit-Wonder sein, sondern es muss fortlaufend immer wieder präsent gehalten werden.
Um ihr Ziel erreichen zu können, hoffen Sabah Hussein und David Duda auf noch mehr Unterschriften. Knapp 85.000 Menschen haben sie ja schon auf ihrer Seite.
Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei seiner Festnahme durch einen Polizisten, der ihn nicht atmen ließ, er hat in den USA und darüber hinaus eine Diskussion über Rassismus entfacht. Und hier bei uns in Deutschland hat er zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Deutschlands Vergangenheit als Kolonialmacht geführt. Diese Vergangenheit lässt sich nicht zuletzt in Kassel erforschen und erkunden, denn dort wird eine sogenannte postkoloniale Stadtführung angeboten. Unser Reporter Jens Wellhöner ist mitgegangen.
Der Bergpark in Kassel-Wilhelmshöhe, UNESCO-Weltkulturerbe und Besuchermagnet. Dass der Bergpark aber auch eine dunkle Vergangenheit hat, wissen wohl die wenigsten. Um 1780 ließ Landgraf Friedrich von Hessen-Kassel das chinesische Dorf Mulang im Bergpark erbauen. Teile davon stehen heute noch, eine Station des postkolonialen Spaziergangs durch Kassel. Landgraf Friedrich hätte dort am Mulang am liebsten Chinesen angesiedelt. Doch die fand er nicht auf die Schnelle. Und so siedelte er dort schwarze Menschen an. Sie kamen wahrscheinlich aus Kamerun und den gerade gegründeten USA, erzählt Studentin Isabel Ehrens.
Dann kamen auch die schwarzen Menschen mit dazu, die eben das beleben sollten. Letztendlich waren es vielleicht wenige Jahrzehnte, weil das ist eben, was wir in diesem Zusammenhang auch herausgefunden haben, dass ihre sterblichen Überreste auch Teil von rassistischen anatomischen Studien eines namhaften Mediziners geworden sind. Thomas Samuel von Sommering.
Für Sommering waren die dunkelhäutigen Bewohner des Mulang keine richtigen Menschen. Den postkolonialen Spaziergang durch Kassel bietet eine Initiative von Professoren und Studierenden an. Auch der 23-jährige Fabian Rosebauer gehört dazu. Die Geschichte der Bewohner des Mulang hat ihn sehr beschäftigt.
Das Interessante ist ja eben auch, dass es am Bergpark selbst keine Erinnerungstafeln für diese Vergangenheit gibt. Also diese Geschichte bleibt einfach unsichtbar.
Genau das will die Initiative Kassel Postkolonial ändern. Rassismus und Kolonialismus sind für sie zwei Seiten einer Medaille.
Rassismus, das war die Legitimation des Kolonialismus, mit dem man koloniale Grausamkeiten gerechtfertigt hat, indem man eben den Menschen die Menschlichkeit abgesprochen hat.
Denkmäler dieses rassistischen Denkens gibt es in Kassel einige. Vom Bergpark geht es runter in die Stadt, auf den Campus der Uni. Dort steht ein Mahnmal für die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis deportiert wurden. Ein alter Eisenbahnwaggon mit schemenhaften Figuren davor. Solche Waggons wurden in Kassel hergestellt von der Firma Henschel. Und zwar nicht nur in der Nazi-Zeit, sondern auch schon um 1900 auf dem Höhepunkt des deutschen Kolonialismus, berichtet Fabian Rosebauer.
Henschel hat Lokomotiven und Waggons hergestellt, die auch im ersten Genozid des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama in Namibia mit eingesetzt, die aus Kassel kamen.
Überraschende Details der Geschichte, die heute fast vergessen sind. Die Stadtführer von Kassel Postkolonial wollen sie buchstäblich vor Augen führen.
Es gibt da total viele Spuren, es gibt total viel Prägendes bis in die Gegenwart und von dem wusste ich nichts, von dem wissen wir als Gesellschaft nicht und mit dem müssen wir uns aber auseinandersetzen, wenn wir das überwinden wollen.
Und dieses rassistische Denken gibt es leider heute noch, sagt Fabian Rosebauer.
In Amerika werden ja Denkmäler von Sklavenhaltern gestürzt. In England wurde die Statue eines Sklavenhalters in einen Fluss geworfen. Aber auch hier bei uns hat die Antirassismus-Initiative Black Lives Matter Folgen. Auch in der hessischen Landesregierung stellt man sich die Frage, wie viel Kolonialismus steckt in den hessischen Straßennamen zum Beispiel überhaupt in unserer Geschichte und wo finden sich koloniale Spuren in Hessen? Denn auch Deutschland war ja mal eine Kolonialmacht gewesen. Also, wie mit der Geschichte umgehen? angehen und wie soll sie künftig aufgearbeitet werden? Hessens grüne Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, will in einer groß angelegten Studie das Bewusstsein für die Verbrechen des Kolonialismus und damit auch für Rassismus und Sklaverei stärken. Unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden ist Andreas Meyer-Feist. Andreas, was plant die Landesregierung hier eigentlich?
Also es soll nicht in erster Linie um die mögliche Umbenennung von Straßennamen gehen. Das ist schon mal ganz klar. Es heißt hier ausdrücklich, die kritische Auseinandersetzung mit Zeitzeugnissen ist wichtiger als deren mögliche Beseitigung. Also am Ende sollen Empfehlungen an Stadt- und Gemeinderäte stehen, was am besten ist. Soll man zum Beispiel eine Wismannstraße benannt nach dem Gouverneur von Deutsch-Ostafrika oder eine Nettelbeckstraße benannt nach einem Steuermann auf Sklavenschiffen umbenennen in Unverfängliches, zum Beispiel Blumenstraße, oder umbenennen in jemanden, der Widerstand geleistet hat gegen Rassismus? Oder sind das eben Zeitdokumente? So sieht man es bei vielen Namen, zum Beispiel in der Landesregierung. Also keine Umbenennung, stattdessen Hinweisschilder, auf denen dann eben nicht zu lesen ist, was das für tolle Volkshelden waren, sondern kritische Kommentierungen. Diese Empfehlung dürfte am Ende stehen. So jedenfalls hat man es in vielen anderen Bundesländern gemacht, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen.
Du hast einiges schon angedeutet. Es gibt auch in Hessen ja Straßen und Plätze, die nach für heutige Maßstäbe zweifelhaften Figuren benannt wurden. Wie ist man bisher in Hessen damit umgegangen und wo gab es Probleme?
Ja, eher fast gar nicht umgegangen, weil in Hessen hat man weniger Probleme damit gehabt. In Köln, in Hamburg ist das ganz anders, auch in Berlin wegen Preußen, wegen der Handelsschifffahrt. Aber in Frankfurt gab es mal ein Afrika-Viertel. Die Nationalsozialisten haben das gemacht in einer Siedlung, in der viele Sozialdemokraten lebten. Natürlich war das eine Provokation. Die Amerikaner haben das 1948 ganz schnell wieder rückgängig gemacht. Es gibt in Kassel ein Afrika-Viertel mit einer Lüderitzstraße zum Beispiel. Da steht auf dem Hinweisschild Großkaufmann. Der war aber jemand, der Deutsch-Südwestafrika beherrscht hat. Und dann gab es eben auch die Empfehlungen der Kolonialgesellschaften, an die Städtetage Straßen nach früheren Kolonien zu benennen. Das war in den 20er Jahren. Und 100 Jahre später ist das noch nicht bereinigt. Und es gibt eine Debatte in Hessen um die Bismarck-Türme. 12 gibt es. Die AfD befürchtet, dass sie jetzt gestürzt werden können. Die Landesregierung sagt, keinesfalls wollen wir die Bismarck-Straßen und Bismarck-Türme stürzen. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt in Offenbach eine Initiative, die eben die Bismarck-Straße nicht mehr will, die stattdessen eine Straße nach dem Rapper Haftbefehl umbenennen will, mit der Begründung, der würde vom Leben am Main erzählen, der andere würde für die Ausbeutung Afrikas stehen. Also die Debatte beginnt erst jetzt.
Also es geht ja nicht nur um Straßennamen, aber es geht auch um die Rolle hessischer Fürsten, die am Geschäft mit Afrika verdienen wollten und die Moral dann, naja, oft auch beiseite ließen, ne?
Genau, das ist etwas, wo man genau hingucken will. Also das hat schon sehr früh angefangen in Hessen, schon im 17. Jahrhundert zum Beispiel in der Grafschaft Hanau. Die war fast pleite, wollte mit Überseegebieten im heutigen Französisch-Guyana wieder reich werden. Da wurde von Hanauisch-Indien geträumt. Das ging schief, weil dem Grafen am Ende dann doch das Geld für die Investition fehlte. Aber übrig geblieben ist eben die Debatte, wie hat man das gemacht, was wollte man hier, wie ist man umgegangen mit der fremden Ferne. Und da gibt es nur noch ein Bild in der Kunsthalle Karlsruhe von Johann David Welker, das den Grafen beim Unterzeichnen der Verträge mit der holländischen Westindien-Kompanie zeigt. Das ist übrig geblieben. Und da will man eben genauer hinschauen, wie ist man damit umgegangen, welche Zeugnisse sollen mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. Und das wird wohl im Laufe dieses Jahres auch geschehen.
Zu den kolonialen Schatten der deutschen Vergangenheit gehören nicht zuletzt Denkmäler und Straßennamen. Statuen von Menschen, die einen maßgeblichen Anteil daran hatten, dass Deutschland in Afrika Kolonien besaß und dass die Menschen dort während der Kolonialzeit unterdrückt und als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Und Straßen, die nach Menschen benannt sind, die in der damaligen Kolonialpolitik das Sagen hatten. Was tun mit diesen Zeugnissen einer problematischen Vergangenheit? Dazu gibt es verschiedene Meinungen, auch innerhalb der hr-Info-Redaktion. In diesem Fall zwischen der Kollegin Lisa Brockschmidt und dem Kollegen Jan Tussing.
hr-Info. Pro und Contra.
Hören Sie zuerst die Meinung von Lisa Brockschmidt.
Weg mit allem, was einer antirassistischen Gesellschaft im Weg steht. In Aumühle in Schleswig-Holstein steht das Deutsch-Ostafrikaner-Ehrenmal. Es gilt dem Kriegsverbrecher Paul von Littow-Vorbeck. Ich möchte hoffen, dass es ohne einen bösen Hintergedanken dort steht, denn wer am Völkermord an den Herero und Nama beteiligt war, dem gebührt keine Ehre. Uns fehlt das Bewusstsein. Wir müssen darüber nachdenken, wen wir ehren. Denkmäler sollten Opfern gedenken, nicht Tätern. Oder wie würden Sie es finden, wenn in Berlin statt des Holocaust-Mahnmals eine Hitler-Statue stünde? Wir wissen heute vieles besser. Die Welt und die Gesellschaft sind globalisiert, die Grenzen verwischen und alles wandelt sich so schnell. Distanz spielt kaum noch eine Rolle. Aus Brieffreundschaften wurden Videocalls, wir sprechen in Anglizismen, lernen Sprachen mit Apps, erfinden uns ständig neu. Nur bei steinalten Denkmälern, da wird auf Tradition und Kultur gepocht. Für mich ist dieses Denken veraltet. Kultur und Traditionen sind wandelbar, sie profitieren voneinander. Es geht nicht um, was darf man noch? Es geht um Empathie und ein, wie können wir es besser machen? Wenn sich schwarze Menschen durch kolonialistische Denkmäler diskriminiert fühlen, dann steht es uns nicht zu, zu widersprechen. Wir müssen zuhören, ihre Gefühle ernst nehmen und entsprechend handeln. Deswegen müssen diese Statuen weg. Das muss nicht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion passieren. Man könnte sie stattdessen im Rahmen einer Veranstaltung entfernen und den Hintergrund thematisieren. Auf den leeren Sockel könnte ein neues Denkmal, diesmal mit einer Tafel, warum hier kein Ehrenmal mehr steht. Sightseeing und Stadtführungen hätten dann plötzlich ein zeitgemäßes Thema.
Alle Denkmäler abzureißen und zu stürzen, die geschichtlich fragwürdig sind, ist aus vielerlei Gründen unsinnig. Ich würde so weit gehen zu sagen, kontraproduktiv. Denn es bringt nichts, Objekte zu verbannen, die die Haltung vergangener Zeit dokumentieren, wenn nicht auch die Haltung selbst angesprochen wird. Objekte sind Zeugen ihrer Zeit, Ausdruck des Denkens von damals. Und als solche müssen sie gekennzeichnet werden. Ein rassistisch motiviertes Denkmal abzureißen, ändert nicht die rassistische Haltung der Menschen, die es anschauen. Genauso wenig wie eine politisch korrekte Sprache zu einer politisch korrekten Haltung führt. Das Denken in den Köpfen der Menschen ändert sich nur, indem man sie anspricht, sie aufklärt und einbindet. Außerdem, um zu bestimmen, ob die Biografie des deutschen Kaisers aus der Kolonialzeit lupenrein ist oder etwa die des antisemitischen Komponisten Richard Wagner, müsste man endlose Debatten führen. Vielleicht sollten auch alle frauenfeindlichen Männer vom Sockel gerissen werden. Aber wer entscheidet das? Ein Abriss von Denkmälern führt am Ende zu ideologischem Eifer, aber nicht zu sachlicher Ausgewogenheit. Denkmäler sollen das bleiben, was sie fordern, zu denken. Wir sollten lieber unsere Köpfe einschalten und an jedem fragwürdigen Denkmal eine Plakette anbringen, die das Denkwürdige erinnert und seine Taten einordnet. Gibt es Ausnahmen? Auf jeden Fall. Verurteilte Verbrecher verdienen keine Denkmäler. Kriegsverbrecher und Menschen, die sich im Dritten Reich schuldig gemacht haben, sollten aus dem öffentlichen Leben verbannt werden. Aber Statuen von Christoph Kolumbus zu zerstören, wie jüngst in Baltimore geschehen, ist falsch und auch gefährlich. Wir Menschen leben in einer Zeit, die geprägt ist von der Vergangenheit. Nicht mehr an die Geschichte zu denken, um das Elend zu vergessen, schützt uns nicht nur vor neuen Fehlern, sondern gibt uns keine Gelegenheit mehr, an unserer Vergangenheit zu wachsen.
Soweit die unterschiedlichen Meinungen der Kollegin Lisa Brockschmidt und des Kollegen Jan Tussing in der Frage, was zu tun ist mit Denkmälern von Leuten, die maßgeblichen Anteil hatten an deutscher Kolonialpolitik.
HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.